Wüstewelle 96.6, ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Sandra Schumacher vom Zimmertheater. Hallo.
Guten Morgen.
Schön, dass du da bist mit einem Stück im Gepäck, passend fürs Zimmertheater, ein Solotheater für das kleine Ensemble und ein langer Titel. Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe. Wie schwierig ist es immer, mit solchen langen Titeln hausieren zu gehen, dass die Leute sich das merken können?
Sehr schwierig, deshalb hausintern kürzen wir das auch ab. Und in der Produktion heißt es auch nur noch Frau Stein, weil der Titel natürlich ein bisschen irreführend ist. Es geht, beziehungsweise die Figur, die dort spielt, ist tatsächlich Charlotte von Stein, die eben erzählt über ihr Leben und über ihre Beziehung zu Goethe.
Und das Haus im Titel wirkt ja so ein bisschen unpersönlich, als ob es nur das Haus wäre und der Herr Goethe zwar auch nicht anwesend ist, aber
genau.
Warum ist dann Goethe trotzdem so prominent im Titel?
Naja, zeitlich spielt es 1786 ungefähr. Da hat Goethe gerade Weimar relativ überstürzt verlassen und ist nach Rom aufgebrochen, weil ihm einfach die Staatsgeschäfte zu viel wurden in Weimar und mit der Schriftstellerei, das hat auch nicht mehr so gut funktioniert und er musste, glaube ich, einfach mal Abstand gewinnen. Genau, das Ganze hat die Weimarer Bevölkerung aber sehr überrascht, weil er das auch nicht angekündigt hatte und man auch zuerst gar nicht wusste, wo er denn hin ist überhaupt. Er war einfach weg. Und gerade Charlotte von Stein hatte ja eine sehr enge persönliche Beziehung zu ihm und ihr hätte er es vermutlich am ehesten mitgeteilt, dass er vorhat abzureisen, hat er aber auch nicht getan und dadurch kommt es eben dazu, dass sie vor sich selbst nochmal diese ganze Beziehung reflektiert, diese 10 Jahre, die Goethe in Weimar war, die er mit ihr verbracht hat, was er generell für ein Mensch ist und das, genau deshalb ist Herr Goethe da durchaus auch Thema.
Und sie ist ein bisschen stellvertretend auch für die Unruhe oder diese Überraschung oder ist es schon auch eine sehr persönliche?
Es ist schon eine sehr persönliche Abhandlung. Natürlich wird diese Unruhe, diese Überraschung auf sie übertragen, weil natürlich auch bekannt war in Weimar, dass die beiden eine freundschaftliche oder mehr Beziehung miteinander hatten und natürlich kennt man ja von heute auch Gerüchte, Spekulationen, was ist da passiert, dass er wegen ihr abgereist ist. Dadurch kommt es dazu, dass sie sich im Stück vor ihrem Ehemann Josias von Stein rechtfertigt. Der ist aber gar nicht da. Der ist auch im Stück nur als Puppe anwesend und bei uns ist er dann gar nicht mehr da, weil wir uns tatsächlich mehr auf die Figur Charlotte von Stein konzentrieren wollten, die ja sowieso nur als Geliebte von Goethe eigentlich bekannt ist. Dabei war sie natürlich auch ein eigenständiger Mensch mit eigenständigen Problemen, Gefühlen, Gedanken.
Aber sie richtet sich in ihrem Monolog an ihren Ehemann.
Teilweise auch ans Publikum, aber ganz viel ist es auch einfach, dass sie für sich selbst reflektiert, für sich selbst irgendwie sowas versucht wie eine Diskussion, aber so eine Rechtfertigung, die sie anderen auch präsentieren könnte, sowas für sich selbst zu formulieren.
Wie viel ist geschichtliche Realität, Fakten, wie viel ist quasi dramaturgische Fiktion da?
Also es ist schon sehr viel faktisch da drin, weil natürlich ist bekannt, dass Goethe Weimar damals verlassen hat. Heute ist auch bekannt, warum. Die Beziehung hat auch existiert. Also er hat ihr über tausende Briefe geschrieben, viel mit Liebesbekundungen und alles. Sie hat auch geantwortet, allerdings hat sie dann nach diesem Bruch die Briefe von ihm zurückgefordert und sie vernichtet. Also die gibt es nicht mehr, man weiß nicht, was da drin stand. Ebenso alles, was sie über den Mensch Goethe erzählt, ist auch aus anderen Quellen mehr oder weniger belegt. Natürlich ist es vielleicht ein bisschen theatral überhöht, weil Goethe das Dichtergenie ist, wenn man da jetzt nur eine wissenschaftliche oder eine geschichtliche Abhandlung macht, vielleicht nicht mehr ganz so spannend, aber da ist schon viel Tatsachenbericht auch drin, natürlich mit ein paar Ausschmückungen, die man einfach keiner wissen kann. Also was zwischen den beiden privat ablief, das kann man nicht wissen.
Aber bezeugt ist es, dass da eine große Zuneigung gab, ja, einfach. Ja. Ne? Inwieweit das jetzt dann privat ausgelebt worden ist, ist ja auch wieder dann Spekulation oder auch nicht wichtig, genau, dann für die Rolle jetzt oder die Idee des Stücks.
Ja, genau.
Was kommt denn dabei raus? Was hatten die aber trotzdem für eine Beziehung? Es war ja nicht von Anfang an jetzt eine Liebesbeziehung. Die Frau war ja, Frau von Stein war ja verheiratet.
Genau,
wie
war
ist die
verheiratet,
überhaupt mit Goethe bekannt geworden?
Die hatte 7 Kinder auch, war auch ein paar Jahre älter als er, also alles jetzt nicht die besten Voraussetzungen. Sie hat seinen Werther gelesen und hat wurde dadurch schon zu einer Bewunderin einfach von seinem schriftstellerischen Können. Und der damalige Herzog von Weimar hat ihn auf Reisen getroffen und hat ihn nach Weimar eingeladen. Natürlich auch aus Prestigegründen, wenn man so einen großen Mann in der Stadt hat, gilt es natürlich schon was. Genau, und er war wohl jetzt nicht so gut ausgestattet, um in der höfischen Gesellschaft da sich zu integrieren. Und Frau von Stein war eine Adlige, also schon adlig geboren und war auch Hofdame. Und die wurde so ein bisschen dazu auserkoren, dass sie ihn doch erzieht, dass sie ihn hoffähig macht. Und dadurch wurden die beiden bekannt gemacht. Und von Goethe aus war es wohl relativ direkt auch eine sehr große Zuneigung. Und sie, ja, hat es, glaube ich, auch einfach mal genossen, über Kunst, über Wissenschaft, über Literatur zu reden, weil ihr Ehemann da doch mehr der Praktiker, der Pragmatiker war und generell da ja die Beziehung eher auf einer oberflächlichen Ebene war und dadurch kam diese Beziehung zustande.
Es war keine Liebesheirat wahrscheinlich,
nein,
dann,
nein,
sondern
eher
arrangiert.
Materiell, finanziell, ja.
Und was heißt das, nicht gut ausgestattet war in der, was war das für ein Anforderungsprofil für die höfische Welt?
Na, einfach höfisches Benehmen lag ihm nicht so. Er hat einfach, glaube ich, gesagt, was er dachte, auch wenn das vielleicht nicht so ein bisschen ins Fettnäpfchen treten, oder er hat ja studiert und hat da so ein bisschen, ja, dieses, so ein studentenfreigeistiges Denken, Verhalten an den Tag gelegt. Und das ist jetzt bei Hofe vor dem Herzog vielleicht nicht ganz so angebracht.
Da gibt es dann die in Etikette-Katalog,
genau,
sozusagen.
Genau, und das sollte sie ihm eben so ein bisschen nahe bringen. Hat laut dem Stück eher mäßig funktioniert, was sie dann auch irgendwie länger verhandelt, dass sie da ihr Bestes getan hat und er einfach so ein bisschen renitent auch war vielleicht.
Hat sich geweigert, das,
ja, Stürmer und Dränger eben, also.
Und hat ihm das dann, gab es dann Berichte, dass das ihr oder ihm Probleme bereitet hat?
Nein, er war Goethe. Also
er konnte sich das dann auch,
ja,
ausnehmen?
Ja, ja, natürlich. Also er war da schon so weit bekannt und berühmt, dass man da, um eben diesen großen Dichter, dieses Genie in der Mitte zu haben, da durchaus auch viel, glaube ich, geschluckt hat.
Da haben die das in Kauf genommen, ja, und sich gesonnt. Aber für die Frau von Stein, wie war es für die?
Ich glaube, für sie war es schon sehr anstrengend, weil sie natürlich auch seine ganzen Launen dann abbekommen hat. Also er litt wohl sehr unter dem Wetter. Also egal welches Wetter, irgendwas war immer so. Und das darauf wurde dann, musste dann Rücksicht genommen werden. Und ich meine, sie hatte auch irgendwie ein Gut zu verwalten, einen Haushalt zu führen, 7 Kinder, wahrscheinlich Angestellte und dann noch immer so, ich sag's mal, ein kleines Riesenbaby an der Seite, wo man hier jedes kleinste Wehwehchen da irgendwie dann drauf eingehen muss, ist vielleicht auch nicht ganz so einfach.
Er hat sich da so richtig dann auch bemuttern lassen? Auch, er hat sich da.
Ja, ich glaube, er hat das nicht so gesehen, weil er hat sich natürlich tatsächlich schlecht gefühlt, wenn es irgendwie geregnet hat, und musste man doch darauf auch eingehen. Und ich glaube, für ihn, er hatte gleich nicht so viel Empathiefähigkeit, dass er dann überlegt hat, wie es anderen Leuten damit geht, sondern ihm war auch tatsächlich bewusst, dass er Goethe ist und damit was Besonderes und die anderen mehr so das Fußvolk, und damit hat er schon auch ein bisschen kokettiert.
Er hat diese Einladung bekommen und dann, aber er hatte da kein Umfeld, oder?
Nee, zu Anfang nicht. Ja, er ist nach Weimar gekommen, hat dann eben auch die Familie von Stein kennengelernt und da, also auch durch Charlotte ist er, glaube ich, auch so ein bisschen dazu verleitet worden, in Weimar zu bleiben. Und natürlich, wenn er, ihm wurde ein Haus, glaube ich, zur Verfügung gestellt vom Herzog. Er bekam Ämter, was natürlich auch bedeutet regelmäßige Vergütung. Solche Geschichten spielen da, glaube ich, auch rein.
Was für Ämter? Was für, du hast am Anfang auch gesagt, Staatsgeschäfte hat er da übernehmen müssen?
Ja, er hatte, er war Minister für mehrere kleinere Dinge, aber auch da nicht wirklich sehr viel beschäftigt. Also er hatte die auf dem Papier, aber es war, glaube ich, jetzt nicht seine Berufung.
Und da ging es auch nicht darum, irgendeinen kompetenten Experten oder so in Amt zu hieven, sondern wirklich um eher das Image.
Ja.
Auch. Und aber viel falsch machen oder viel kaputt machen konnte er auch nicht.
Also, nee.
Das waren keine sensiblen Bereiche. Wie kriegt man aus so einem Setting, sage ich jetzt mal, na, die Frau reflektiert, da einen Handlungsbogen? Oder gibt es da überhaupt so einen richtigen Handlungsbogen im Stück?
Ja, tatsächlich. Also es ist sehr, sehr schwierig, weil es ein Monologstück ist. Also die Einzige, die spielt, ist Kim Bormann. Das heißt, sie hat keinen Partner, auf den sie irgendwie reagieren kann, außer vielleicht das Publikum. Was in dem Fall aber auch schwierig ist, weil sie natürlich viele Jahrhunderte vorher lebt und das dann im Kontakt schwierig ist. Und das ist schon ein großes Stück Arbeit. Einen Bogen gibt es natürlich trotzdem, weil sie ja schon eine Geschichte erzählt. Also sie reflektiert über 10 gemeinsam verbrachte Jahre und in dem Zuge eben auch über ihre Person, einmal ihre, also sie als Frau, ihre Stellung in der damaligen Zeit, dann diese Rolle, in die sie vielleicht nicht gedrängt, aber auf jeden Fall leicht geschubst wurde, also eben diesen Goethe zu erziehen, der hat sie dann zu seiner Muse auserkoren. Das sind alles so Geschichten, wo sie gar nicht groß Einfluss drauf hatte, aber dann darauf reagieren muss, damit umgehen muss. Und das ist schon spannend dann im Ablauf, wie sie dann zu dieser Erkenntnis kommt oder da immer mehr auch hineinkommt, dass sie ist ja nicht nur die ganze Zeit wütend auf Goethe. Ist ja schon, da war ja schon ein sehr vertrauensvolles, enges Verhältnis und das ist dann im Spagat schwierig. Einmal zu sagen, ja, oh Gott, das war so ein komischer Vogel, was der alles irgendwie für Sachen gebracht hat da im höfischen Umfeld. Aber andererseits, ich meine, der war auch irgendwie charmant und wenn man da quasi täglich Liebesbekundungen per Post kriegt, ist vielleicht auch nett und schmeichelhaft, gerade wenn der eigene Ehemann eher so, ja, nicht ganz so euphorisch noch ist. Und das ist auf jeden Fall ein interessanter Bogen, wie sie sich daran abarbeitet.
Wie ist es angelegt? Ist es chronologisch dann angelegt oder springt sie da auch zwischen Ereignissen?
Doch, sie springt schon. Also es ist natürlich viel Erinnerung von dann einzelnen Episoden mit Goethe. Natürlich dann die eher witzigen, aussagekräftigen. Aber prinzipiell braucht es auch, glaube ich, gar keine Chronologie, weil es natürlich auch ein Gefühl einfach von ihr transportiert. So was wir vielleicht alle kennen, irgendwie von Freundschaften, die kaputt gegangen sind oder Partnerschaften, die kaputt gegangen sind, dass man sich da an 2 Seiten erinnert und das dann aber schnell auch verschwimmt.
Und es ist es kaputt gegangen, er ist halt einfach nicht mehr da dann.
Er ist nicht mehr da. Ich will jetzt tatsächlich das Ende nicht verraten, weil das ein bisschen interessanter ist. Aber rein geschichtlich, er war 2 Jahre in Rom, kam dann zurück nach Weimar, hat dann aber relativ schnell seine spätere Ehefrau, die Christiane Vulpius, kennengelernt und hat mit ihr eine Beziehung begonnen. Das heißt, das Verhältnis zu Charlotte von Stein war dann auch von ihrer Seite sehr unterkühlt. Natürlich hat man sich noch bei Hofe oder in der Stadt getroffen, so. Aber dieses enge, freundschaftliche Verhältnis, wo auch wirklich er Stücke ihr gewidmet hat, beziehungsweise die weiblichen Hauptpersonen ihr nachempfunden wurden, das gab es nicht mehr. Allerdings hatten die Kinder, also Goethes Sohn war öfter bei den von Steins dann im Haus, und später, als die beiden älter waren, haben sie nochmal so eine leicht freundschaftliche Beziehung wieder aufgenommen, aber nicht mehr so wie da.
Und das war schon einfach ein krasser Bruch.
Ja.
Er ist verschwunden aus heiterem Himmel.
Ja.
Und was weiß man jetzt im Nachhinein, warum war das? Nur, wirklich nur die Überforderung, oder was weiß man über seine Abreise, seine Überstürze?
Ja, also er war tatsächlich vielleicht nicht überfordert, aber mit seinen Ämtern auf jeden Fall nicht mehr glücklich. Ich glaube, Weimar wurde ihm vielleicht einfach ein bisschen zu eng. So.
Da war...
Ja, gerade als Schriftsteller braucht er vielleicht mal neuen Input, neues Umfeld, neue Inspiration, genau.
Und hat das dann in Italien gefunden, und ja, die anderen sind halt zurückgeblieben.
Ja.
Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe. Die Premiere ist am 10. März, noch eine Woche hin. Wir reden gleich weiter mit Sandra Schumacher, der Dramaturgin im Stück, auch über die Gastregisseurin und über die Frau von Stein und die Zeit damals am Ende des 18. Jahrhunderts. Ein paar Takte Musik und dann gibt es hier mehr dazu. Wüste Welle 96.6, ihr hört immer noch das Lokalmagazin, und wir haben immer noch zu Gast Sandra Schumacher vom Zimmertheater. Es geht um ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe. Die Premiere ist am 10. März. Wie weit ist das Team? Was ist noch alles zu tun in der Woche?
Schon noch einiges. Also ja, wir sind auf einem guten Stand. Wir sind einmal durchs Stück durch, haben die Bühne jetzt aufgestellt bekommen. Gestern kam das Kostüm an. Das wurde extern angefertigt von der Schneiderin. Ja, aber es ist jetzt noch viel zu tun. Auch gerade die Endproben, also das Stück im ganzen Ablauf mit der Technik, mit Licht und Ton nochmal durchzugehen. Das ist, glaube ich, auch gerade für Kim, für die Schauspielerin, sehr wichtig, damit sie einfach auch mit ihrer Energie haushalten kann, weil sie natürlich da alleine knapp anderthalb Stunden steht. Und ja, ist schon noch einiges zu tun, aber wir sind guter Dinge.
Ihr seid ein reines Frauenteam?
Ja.
Und was ist euch so alles aufgefallen und passiert auch jetzt in der Zeit, wo ihr euch damit beschäftigt?
Also tatsächlich war das Zufall, und ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch so, aber die Britta Schreiber, die Regisseurin, wollte gerne nochmal mit Kim arbeiten. Die kennt sie aus der letzten Produktion mit ihr, aus Wut, aus der letzten Spielzeit. Genau, und die hat auch das Stück vorgeschlagen. Ja, und es war tatsächlich ganz angenehm, also keine Zickereien. Wir haben uns dann mehr über das Stück, beziehungsweise auch ein bisschen über Peter Hacks, wenn überhaupt, aufgeregt, weil es natürlich aus der heutigen Perspektive, gerade aus irgendwie emanzipierten jungen Frauensicht, doch ein ordentlicher Hammer ist. Auch gerade wie Charlotte von Stein sich da selber in diese Rolle als Repräsentantin des Hauses und als Erzieherin, ja, sich da selbst reindrängen lässt und das auch nicht hinterfragt. Also für sie sind die Gegebenheiten eben so, und da wird auch nicht dran gerüttelt. Und das ist aus heutiger Sicht, wo man natürlich die Emanzipation zumindest davon weiß, wenn man sie schon nicht mitgemacht hat, ist es manchmal schwer zu lesen. Dann will man tatsächlich einfach ins Buch reingreifen und sie schütteln und sagen, aber mach doch mal was. So, sag doch mal was. Sag doch einfach, nee, ich will jetzt nicht.
Habt ihr euch da, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten auch in der künstlerischen Freiheit einen gewissen Eingriff vorzunehmen?
Also das Stück ist ziemlich radikal gekürzt von Britta, einfach weil es da viele, viele Stellen drin gibt, die zwar schön klingen, also Peter Hax ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, also sehr guter Autor. Es klingt gut, aber im Gedankenfluss der Figur haut es dann eher raus. So, was man bei Kim tatsächlich so ein bisschen gemerkt hat, dass sie mit dem Text sehr gehadert hat, sich den irgendwie ja zu merken und ihn für sich ja sich so einzuverleiben, sage ich mal. Und da haben wir jetzt, glaube ich, eine sehr stringente Fassung, die einmal eine Entwicklung in der Figur zeigt, wie sie zumindest vor sich selbst auf jeden Fall ihre eigene Position behauptet und auch da mehr ja einfach klarer sieht, dass sie das alles gar nicht so wollte, dass sie da reingedrängt wurde. Und wie sie jetzt damit umgehen möchte und eben auch mal eine eigene Entscheidung nur für sich selbst trifft und treffen kann und treffen darf.
Was macht es denn, dass auch ein männlicher Autor, sage ich jetzt mal, darüber schreibt, was eine Frau denkt,
ja, das
angeblich?
Ist einmal tatsächlich, also gerade glaube ich, als Frau ein komisches Gefühl und bei manchen Ding denkt man auch, nee. Also einfach so, das kenne ich weder von mir selbst, noch kenne ich das irgendwie von Freunden, dass so ein Gedankengang da jemals, gerade jetzt auf in Hinsicht auf eine zwischenmenschliche oder eine Liebesbeziehung, so ein Gedankengang kam dann irgendwie nie. Das ist, glaube ich, eher Fiktion.
Und wie viel ist da auch die 200 paar Jahre, die dazwischen liegen? Kann man auch nicht alles darauf schieben. Oder macht es schon natürlich auch einen Unterschied, ne?
Natürlich war einfach viel so. Also die Ehe war es war eine Zweckehe. So, die Charlotte von Steins Familie war relativ arm. Als sie dann den Josias von Stein geheiratet hatte, war erstmal irgendwie ihr Lebensunterhalt war gesichert und auch der von den Eltern zum Beispiel. Und es war tatsächlich auch nicht ungewöhnlich, dass es da Beziehungen außerhalb der Ehe gab. Ob da jetzt tatsächlich auch, ob da auch Sex eine Rolle spielte, weiß man nicht. Aber diese engen, vertrauensvollen Beziehungen, auch zwischen Männern und Frauen, waren tatsächlich häufig außerhalb der Ehe. War geschichtlich so. Natürlich hat Peter Hax da wahrscheinlich auch viel rein projiziert. Der war selber, glaube ich, glühender Goethe-Verehrer und wollte vermutlich lieber ein Stück über Goethe schreiben und hat sich dann Charlotte von Stein bedient, um über ihn reden zu können.
Du sagtest da auch noch was über die 70er Jahre aus. Wenn das Stück 1976 geschrieben worden ist, hört man da auch ein bisschen im Ton und der Sprache? Wie hat er den Spagat denn gemacht dann zwischen Sprache des 18. Jahrhunderts und
Moderne? Er hat sich schon sehr, sehr an die höfische Sprache angelehnt. Also da merkt man irgendwie keine modernen Einflüsse. So, das haben wir dann jetzt durch die Strichfassung so ein bisschen auch mundgerechter versucht zu bekommen.
Aber trotzdem auch noch höfische Elemente.
Ja.
Was gibt es denn da, was so durchlaucht? Oder was sind denn für so höfische Sprachbeispiele?
Tatsächlich einfach Formulierung bzw. die Satzstellung war einfach ein bisschen anders. Es klingt alles sehr viel feiner und gehobener.
Aber auch so ein bisschen geschwollen und schwulstig?
Ja.
So.
Man muss auch schon genau zuhören, um zu verstehen, was hat sie jetzt gesagt? Also mein Lieblingssatz ist tatsächlich auch über Goethe. Er kannte nur zwei Stimmungen. Wenn er nicht fluchte, flennte er. Und wenn er nicht flennte, fluchte er. Und da muss man schon dreimal lesen, okay.
Also es fordert dem Zuschauer, dem Publikum auch einiges an Konzentration.
Ja, aber ich glaube, das kommt automatisch. Dadurch, dass man natürlich sich nur auf eine Person konzentrieren muss, auf Kim. Und auch man von Anfang an schon gepackt ist, weil sie tatsächlich kein historisches Kostüm anhat, aber das Kostüm ist angelehnt an die damalige Zeit. Also sie hat kein Korsett an, aber schon ist eng geschnürt, hat einen sehr weiten Rock an. Also man guckt auf jeden Fall gerne hin und ist da, glaube ich, schon mal erstmal gebannt von dieser Figur, die da durch diesen dunklen Raum läuft und hört ihr auf jeden Fall auch zu, wenn sie dann spricht.
Also sie ist ordentlich eingeschnürt, auch wenn es kein Korsett ist. Ja?
Ja, ja. Also Bewegung ist nicht so viel, weil einfach der Rock sehr ausladend ist und unsere Bühne eher klein, aber das bringt ja, also ist ja auch was Spannendes, wie sie sich denn jetzt dann bewegt.
Was gehört sonst noch zum Bühnenbild? Du hast gesagt, es kam jetzt, ja?
Genau, die Bühne an sich ist sehr spartanisch. Also natürlich, also eigentlich müsste man ein herrschaftliches Zimmer aufbauen, so im Hause der von Steins, aber das wird dann auch schnell irgendwie fad. Und unsere Bühne ist im Zimmer, also die kleinere Bühne, und hat eigentlich nur zwei Podeste rechts und links auf ja, Brusthöhe ungefähr. Und dazwischen bewegt sie sich und wir haben sehr viele kleine Goethes, kleine Gips-Goethe-Büstchen.
Ah.
Ja.
Er ist also doch.
Er ist doch da, ja.
In vielfach gespaltener Persönlichkeit, ja. Sozusagen. Und an die richtet sie sich dann auch?
Auch, ja, teilweise. Also die, mit denen spielt sie auch, mit denen. Ja, die bewegt sie auch mal.
Was hat sie denn für eine Frisur, wenn ich da an die Zeit denke? Das ist ja auch immer alles so ein bisschen, nicht nur die Gewänder, nicht nur die Sprache, sondern auch die Haare waren so aufgebauscht. Gibt's
sie
da
hat,
auch?
Ja, also man trug damals noch diese weißen Puderperücken. Sowas hat sie, aber sie hat auch ihre eigenen Haare drunter, weil wir natürlich auch damit spielen, dass einmal diese Privatperson Charlotte von Stein, die wahrscheinlich entweder gar niemand kannte oder wirklich nur ihr Ehemann so und eben diese Persönlichkeit, die sie dann in der Öffentlichkeit war, diesen Spagat versuchen wir auch darzustellen und da ist sowas natürlich ein schönes Mittel, um das irgendwie zu zeigen.
Diesen Wechsel dann auch.
Genau.
Und den Kostümwechsel ist nicht möglich, aber
nee.
Perückenwechsel
ja.
Ist dann möglich. Was macht das Stück denn für heute noch so interessant auch? Warum habt ihr es jetzt ausgewählt und was macht es für ja auch moderne Frauen oder modernes Publikum einfach auch interessant?
Na, die Thematik, die sie behandelt, ist eigentlich zeitlos. Also es geht darum, dass ein Mann, dem sie sehr zugeneigt war, dem sie sehr verbunden war, der ist weg. Ohne Erklärung, ohne tut mir leid, mir wird hier alles zu viel, Charlotte, ich muss weg. Gar nichts, er ist einfach weg, was sie auch über wahrscheinlich andere Kanäle erfährt. Und jetzt reflektiert sie nochmal über diese Beziehung und merkt dabei, dass das alles irgendwie, dass sie da in Rollen gedrängt wurde, die sie gar nicht erfüllen wollte und vielleicht auch gar nicht erfüllen kann und merkt dann, wo bleib eigentlich ich mit meinen Gefühlen und mit meinen Wünschen und warum nimmt er das so gar nicht wahr? Und sowas ist ja, kennt ja eigentlich fast jeder, dass man sich irgendwie denkt, da hätte ich mir aber gewünscht, dass auch ich da irgendwie ein Sprachrohr gehabt hätte. Und sowas ist das jetzt eigentlich, weil wer kennt schon Charlotte von Stein, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Also außer wirkliche Goethe-Kenner ist die Frau nicht wirklich bekannt heutzutage, beziehungsweise wenn sie bekannt ist, eben als, ja, das war die Geliebte von Goethe. Und damit jetzt nochmal ihr ein Sprachrohr zu geben, ja, was sie selbst dachte und wollte, fanden wir schon sehr spannend und auch vielleicht aus heutiger Sicht auch wichtig.
Ja, auf so einer persönlichen Ebene oder auch auf einer gesellschaftspolitischen Ebene?
Beides. Also natürlich viel Persönliches, aber sie sagt im Stück auch so Dinge wie, ja, also Schriftstellerei, das kann ich auch. Was sie tatsächlich, sie hat auch geschrieben, es gibt zwei Stücke von ihr, die relativ bekannt, ja, die man kennt. Genau, und sie war auch für damalige Zeit eher, glaube ich, feministisch eingestellt. Also sie war schon der Meinung, dass Frauen auch die Politik ebenso beherrschen würden wie Männer, aber sie können das nicht, weil sie müssen ja Ehefrau und Mutter sein.
Welche Möglichkeiten gab es da dann eben für Frauen, wenn sie solche Ansichten hatte, aber ausleben konnte sie die nie? Oder
nee,
wo gab es
nee,
dann da
nicht.
Möglichkeiten für eine Frau, sich noch an auch zu zeigen oder auch Rechte einzufordern?
Ich glaube tatsächlich, wenn, waren das eben Dinge, die sowieso in Frauenhand waren. Also im Haus natürlich da irgendwie Repräsentation bei Gästen oder generell die Haushaltsführung, sowas lag natürlich in ihrer Hand und da konnte sie sich ausleben, aber öffentlich kaum.
Keine Chance und...
Nicht als sie selbst, also wenn über Männer. So, wenn sie Einfluss auf, zum Beispiel auf Goethe hat sie natürlich Einfluss genommen, wenn darüber, aber als sie selbst hatte sie ja keine Möglichkeit.
Gibt es da dann auch die, also wenn du sagst Einfluss nehmen, kann man sich ja auch vorstellen, eine gewisse Manipulationskraft da an den Tag zu legen. Hatte sie da auch versucht, ihn ein bisschen in ihrem Interesse zu steuern oder zu manipulieren?
Ja, also nicht in ihrem Interesse, aber sie hat ihn schon manipuliert, weil er natürlich auf ihre Meinung großen, großen Wert gelegt hat und alle anderen natürlich ihm mehr oder weniger zu Füßen lagen, weil er Goethe war. Und sie hat das ausgenutzt, indem sie sich eben nicht so verhalten hat. Also indem sie dann, ach, ihr neues Stück, nee, das habe ich nicht gelesen. Da kam ich noch nicht zu. Und er natürlich, wie kann das sein so? Also das waren dann aber, glaube ich, eher auch persönliche Spielereien, nenne ich es mal. Aber das waren die einen, also war für sie so eine Möglichkeit, mal in einen Hochstatus zu kommen.
Ein bisschen zu provozieren auch einfach. Ja,
ja. Ja. Also er hat sich natürlich dann auch noch mehr angestrengt. Das war natürlich dann...
Hat er sich hinterher nochmal geäußert auch zu ihr und was sie für ihn auch bedeutet hat? Oder ist es alles dann, weil er eben Goethe war und weiter die Speichellecker und die oder so diese Anerkennung hatte, da musste er sich nicht mehr dann damit auseinandersetzen?
Nee, also er hat tatsächlich, oder beziehungsweise hat er geschrieben in seinen Briefen an sie, viele seiner Frauenfiguren, zum Beispiel die Iphigenie, und hat er nach ihrem Vorbild geschrieben, wo man natürlich, wahrscheinlich war es auch viel Projektion, wie er sie gesehen hat. Aber er hat schon großen Wert auf ihre Meinung oder ihre Zuneigung gelegt. Also die Briefe sind veröffentlicht, die er ihr geschrieben hat.
Die sind erhalten geblieben.
Die sind erhalten
Nur
geblieben.
Ihre sind,
genau,
hat
ihre
sie
hat
vernichtet.
Sie eben zu, genau, hat sie zurückgefordert und dann vernichtet. Da merkt man schon, dass da eine große Zuneigung auch war, aber ich glaube, er hat das gar nicht so wahrgenommen, dass er sie auch so ein bisschen benutzt hat für seine Zwecke. Daher sah er da nicht die Notwendigkeit, da nochmal drauf einzugehen.
Also nachdem er dann weg war, war es auch kein Thema mehr. Dann gab es keine Briefe mehr.
Naja, doch, er hat ihr, glaube ich, aus Rom hat er ihr geschrieben. Aber das waren mehr so Postkarten, Grüße, so, es ist schön, Wetter ist gut, solche Sachen. Und ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwie so, das ist natürlich nicht erhalten. So, wer sollte das wissen, ob sie da wirklich mal persönlich gesprochen haben, wie das für sie war oder ob sie da mal eine Aussprache hatten, das weiß man nicht.
Was ist von ihr bekannt? Wie ging es mit ihr weiter dann?
Also sie hat einmal diese Beziehung auch literarisch verarbeitet. Sie hat ein Stück geschrieben, das heißt Dido. Ist ein antiker Stoff, aber da gibt es Passagen, wo man sehr genau Goethe und ihre Beziehung drin wiederfindet. Und sie hat sich dann wieder mehr mit den Künsten befasst, also mit Schriftstellerei, also hat auch viel gelesen, mit Kunst, mit Wissenschaften, hatte auch Freundschaften, zum Beispiel mit Wieland war sie irgendwie gut befreundet oder mit Schiller und seiner Ehefrau. Also sie hatte da schon auch weiterhin Kontakte in diese Kreise.
In der Kunstszene weiter aktiv? Ja. Und hat sie selber Anerkennung bekommen für ihr künstlerisches Schaffen?
Also dieses Stück, was ich gerade erwähnt habe, Dido, das sollte gar nicht veröffentlicht werden. Das war, glaube ich, nur für sie, um damit irgendwie abzuschließen. Ein weiteres Stück, also mehr eine Komödie, das wurde noch zu ihren Lebzeiten veröffentlicht, aber wie sehr das irgendwie von Erfolg gekrönt war, weiß ich gar nicht. Ich habe tatsächlich selber versucht, da irgendwie mal an eins ranzukommen, aber man findet das auch tatsächlich nicht so einfach, dass man das irgendwie bestellen könnte. Also von großem Erfolg ist es was nicht gekrönt.
Aber sie hat eben, es wurde damals zu ihrer Lebzeit auch noch veröffentlicht, ja. Und dann haben es die Leute ja auch zur Kenntnis genommen, ja. Oder wurde das dann auch so beworben, dass es, hey, da geht's um Goethe und...
Nee, das Stück das wollte sie gar nicht veröffentlicht haben. Das war auch erst nach ihrem Tod. Ja. Ich glaube, so außergewöhnlich war diese Beziehung in der damaligen Zeit gar nicht, weil natürlich gab es Spekulationen, ist das jetzt eine Liebesbeziehung oder nur eine enge Freundschaft, aber sowas war Standard, weil wie gesagt, sie hat ja auch mit anderen solche Freundschaften gepflegt und das war halt so, das nahm man so hin und das war dann auch nach 2 Wochen Gerede und Gerüchten wieder vom Tisch.
Wie hat der Ehemann da reagiert? Oder wenn du sagst, ne, dass sie das Stück so ein bisschen eine Art von Rechtfertigung auch ist, also hat sie dann doch ein schlechtes Gewissen gehabt oder hat er ihr Vorwürfe gemacht?
Nee, dass gar nicht.
Da ist nichts.
Gar nicht. Weil, wie gesagt, offiziell war das eine Freundschaft. Natürlich, er hat ihr Liebesbriefe geschrieben und sie zur schönsten, besten Frau erkoren, aber ob da wirklich irgendwie körperlich was rausgefolgt, das weiß man nicht. Und ich glaube, das wurde einfach eben als Freundschaft, vielleicht auch aus so, sie war eben seine Muse und der Ehemann hat da sich nicht viel eingemischt oder da irgendwie was gegen gesagt.
Oder hatten die eh nicht so eine enge Beziehung? Okay, sie hatten 7 Kinder, aber...
Ja, es war eine Zweckgemeinschaft. Ich glaube, nach den 7 Kindern, von denen auch nur 3 Söhne überlebt haben, hat halt jeder seinen Bereich. Also er war Rittmeister am Hof, war auch oft dann unterwegs dienstlich und sie war eben für einmal das Haus in Weimar und noch das Landgut, Gut Kochberg verantwortlich. Und so hatte jeder seine Bereiche. Man sah sich vielleicht beim Abendessen oder bei Hof und...
Was denkst du jetzt, nachdem du dich da intensiv mit dem Stück befasst hast, über Goethe, aber auch über Charlotte von Stein? Was hat sich da in deinem Bild geändert?
Also bei Goethe tatsächlich nicht so viel, weil wir auch viel mehr über Charlotte von Stein geredet haben und natürlich auch das aus ihrer Perspektive alles betrachtet haben und versucht haben zu ergründen, okay, warum handelt sie jetzt so, wie kommt sie jetzt auf diesen Gedankensprung und da natürlich aus unserer modernen Erfahrung Schlüsse gezogen haben. Und ja, Charlotte von Stein kannte ich natürlich auch nur vom Namen her. Da fand ich es einfach wahnsinnig schade, dass sie eben in dieser Zeit gelebt hat und da so festgelegt war in ihren Möglichkeiten. Und dann war ich auch wieder froh, dass ich heute lebe und nicht 7 Kinder bekommen muss und davon noch 4 im Kindbett sterben. Und
also auch einfach die Zwänge der Zeit sprechen da eine deutliche Sprache, ja. Und sie war ja schon eine privilegierte Frau.
Ja.
Also da gab es ja sicher viele, denen es deutlich schlechter ging noch.
Auf jeden Fall.
Was war Peter Hax für ein Typ? Der hat ja in der DDR gelebt, hat es in der DDR geschrieben, 70er Jahre.
Genau, der war überzeugter Sozialist, auf jeden Fall Goethe-Verehrer und Ja, das war eigentlich das. Mit mehr habe ich mich nicht wirklich beschäftigt.
Aber er hat richtig Erfolg gehabt mit dem Stück. Also das wurde weltweit viel gespielt, oder?
Das wurde viel gespielt. Marcel Reich-Ranicki hat es auch in seinen persönlichen Literaturkanon aufgenommen. Und das war schon erfolgreich. Wird, glaube ich, auch noch heute häufiger gespielt. Allerdings vermehrt mit älteren Damen, weil natürlich Charlotte von Stein damals schon Mitte 40 war und unsere Besetzung mit einer Ende 20-Jährigen nochmal was anderes, glaube ich, zeigt.
Bringt nochmal eine neue Note rein.
Genau.
Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe. Die Premiere ist am 10. März im Zimmertheater und dann gibt es nochmal Aufführungen am 21., 22. und 24. März. Toi, toi, toi für die Premiere und natürlich alles Gute für alle weiteren Projekte. Eine Woche Zeit noch, um das Feintuning zu übernehmen. Nimmst du dich dann immer mehr zurück oder wird es jetzt eher mehr Arbeit für dich als Dramaturgin in der letzten Woche?
Jetzt wird es eher nochmal intensiver, weil natürlich am Anfang arbeitet man an kleinen Teilen und jetzt, wenn dann wirklich Stückabläufe kommen, dann kann man auch genauer sagen, wo man irgendwie nochmal vielleicht sich eine andere Note wünscht oder wo es auf jeden Fall, wo es gut funktioniert und wo es dann vielleicht wieder ein bisschen, ja, nicht ganz so greifbar ist für den Zuschauer. Also es wird jetzt schon spannender und auch mehr Arbeit.
Zwischen Regisseurin, Dramaturgin und Schauspielerin, so im Dreieck, hin und her.
Und wir haben noch eine sehr kompetente Regieassistentin, die auf jeden Fall auch sehr gute Arbeit leistet, gute, ja, neue Sichtweisen bringt und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Dann viel Erfolg mit dem Stück und für die Premiere und alle Aufführungen. Danke.
Dankeschön.
Danke, Sandra Schumacher vom Zimmertheater. Das war das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. In der Wiederholung dann nochmal am Samstagmorgen von 6 bis 8. Und alle Wortbeiträge, also auch das Interview in voller Länge nachzuhören und runterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Live-Lokalmagazin dann am Montag um 10 Uhr. Zu Gast Bernd-Jürgen Warnecken. Er hat gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt »Mein 68 begann« 65, eine Tübinger Retrospektive. Das also dann am Montag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.